Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Gernot Marx, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care. Das ist, glaube ich, bundesweit eine relativ einmalige Institution. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich begrüße Sie, Herr Professor Marx.
Grüße Sie auch.
Wir haben immer eine Einstiegsfrage. Warum sind Sie Mediziner geworden? Wäre da vielleicht ganz am Anfang Ihrer Karriere auch was ganz anderes möglich gewesen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, auch eine sehr berechtigte Frage. Und ich war relativ jung, da wusste ich irgendwie, ich wollte Arzt werden. Jetzt fragen Sie, warum denn? Und so richtig beantworten kann ich das nicht. Also ich komme auch nicht aus einer Arztfamilie. Ich komme aus einer Familie mit relativ vielen Postbeamten und bin also bisher tatsächlich der erste und auch weiterhin einzige Arzt in der Familie. Aber für mich war das sonnenklar und da hat sich auch nie was dran geändert. Und so habe ich dann eben Zivildienst gemacht und danach mit meinem Medizinstudium angefangen an der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Ich glaube, Sie kommen, wenn ich es richtig gesehen habe, auch aus Niedersachsen.
Korrekt,
aus,
ja.
Sehende, das ist eine kleine Samtgemeinde,
genau. Ne?
Also aus der Region. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Werdegang sagen? In Hannover haben Sie angefangen, aber ich glaube, Sie sind von dort aus ja dann auch mal ins Ausland gegangen und verschiedene Stationen genommen.
Also ich habe in Hannover studiert und dann auch dort meine erste Stelle bekommen. Letztlich war das damals ja noch eine ganz andere Zeit. Damals musste man noch sich sehr strecken, um eine Stelle gerade an einer Universitätsklinik zu bekommen. Und ich kann mich entsinnen, dass ich sehr stolz war, dass ich an meiner MAH eine Stelle bekommen habe. Und zwar in der Anästhesie. Das ging mal so ein bisschen hin und her. Auch Gynäkologie, Kardiologie waren durchaus Fächer, die mich sehr interessiert haben. Und bin dann letztendlich über die Doktorarbeit dann doch in der Anästhesie gelandet, habe dort meine Facharztausbildung gemacht und war insgesamt tatsächlich dann 5 Jahre in Großbritannien, ein Jahr zwischendurch meine Ausbildung. Und dann, nachdem ich habilitiert war im Jahre 2000 und auch junger Oberarzt in der MAH, bin ich dann nach Liverpool gegangen, weil mein leitender Oberarzt dort den Ruf erhalten hat und mich als seinen Stellvertreter mitgenommen hat, sodass ich also 4 Jahre lang von 2000 bis 2004 an der Universitätsklinik in Liverpool gearbeitet habe, auch wieder in der Intensivmedizin und in der Lehre und Forschung. Und wir sind damals zu zweit dort hingezogen, also meine Frau und ich, und sind zu viert wiedergekommen. Das heißt, unsere beiden Kinder sind dort geboren. Und dann ging es aber 2004 wieder zurück nach Deutschland. Und zwar hatte ich mich da in der Uniklinik in Jena bei Herrn Professor Reinhardt beworben und war dann dort 4 Jahre lang sein leitender Oberarzt. Und war 2,5 Jahre, dann habe ich seine große Intensivstation geführt mit 50 Betten. Das war immer das, was ich eigentlich gerne machen wollte. Ich war immer ein Intensivmediziner in unserem Fach Anästhesiologie. Das hatte mich gereizt. Hatte dort allerdings auch 1,5 Jahre den OP, also als Anästhesist gearbeitet und dort den OP geleitet. Und dann gab es diese einmalige Chance hier in Aachen, weil in Aachen gibt es 2 Lehrstühle für Anästhesiologie. Den klassischen, sage ich jetzt mal, den Kollege Rosson seit vielen Jahren ja innehat. Und dann diesen 2. Lehrstuhl Anästhesiologie mit Schwerpunkt operativer Intensivmedizin, Intermediate Care. Und auf den hatte ich mich dann beworben. Den habe ich dann, wie das immer so ist, in so einem kompetitiven Verfahren dann den Ruf erhalten, wo ich mich nach wie vor sehr freue. Ich halte es für großes Lebensglück, hier zu sein und hier wirken zu können und auch mit meiner Familie hier zu leben. Ja, und das war schon auch ein Ansporn, so diesen Bereich Intensivmedizin zu gestalten, voranzubringen, letztendlich eigentlich auch solche Lehrstühle an anderen Standorten, sagen wir mal, zu unterstützen. Das muss ich gestehen, ist mir bisher noch nicht gelungen, aber ein paar Jahre der Wirkungszeit, hoffe ich, jetzt muss ich mal dreimal auf Holz klopfen, habe ich ja noch und bin eigentlich zuversichtlich, dass das doch in der Zukunft auch gelingen wird, das an anderen Standorten auf diesem Niveau es zu etablieren, weil wir haben ja gerade in den letzten Jahren, glaube ich, alle gelernt, wie wichtig dieser Bereich der Intensivmedizin ist.
Da werden wir gleich noch bestimmten Ausblick drauf haben. Nochmal kurz zum Thema Liverpool. Ich kann mich erinnern, Sie hatten mal in irgendeiner Runde gesagt, dass man in England grundsätzlich mit viel weniger Intensivkapazität auskommen muss als vielleicht hierzulande. Das hatte ich mir mal so notiert. Können Sie ein bisschen was über die Arbeit dort erzählen? Wie unterscheidet die sich und in welcher Form von der deutschen Arbeit hier in dem Krankenhaus in der Intensivmedizin?
Ja, das ist eine sehr gute und auch interessante Frage. Tatsächlich war in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, das war auch so ein 1200-Bettenhaus, also unwesentlich weniger Betten, als wir hier in Aachen in der Uniklinik haben, tätig. Es gab insgesamt 13 Intensivbetten, also es mag inzwischen auch angestiegen sein, aber damals 13 Intensivbetten, also ein wirklich nur ein Bruchteil der Betten, die wir in Deutschland normalerweise in Unikliniken zur Verfügung haben. Es gab aber auch dort sehr viele kranke Patienten, muss man sagen, und auch viele große Operationen. Und das war tatsächlich ein ganz anderes Spektrum an Intensivmedizin. Man war auch als, dort heißt ja, dann ist man ja ICU Consultant, das ist ja ein kollegiales System, wie auch zum Beispiel in den Niederlanden, war man als Intensivmediziner auch sehr oft in der Notaufnahme tätig und auf den normalen Stationen und hat Patienten beurteilt, ob die Intensivmedizin benötigen oder ob das vielleicht gar nicht mehr so der Wunsch ist oder ob die Patienten vielleicht sogar auch schon zu krank für Intensivmedizin sind. Das sind so Fragen, die stellen wir uns in Deutschland gar nicht. Wir nehmen die Patienten immer erst einmal auf und schauen dann gemeinsam, was der richtige Weg für den Patienten ist. Also eine ganz andere Herangehensweise und auch gewisse soziale Rahmenbedingungen wurden ganz oft viel offener diskutiert. Wir kommen so langsam dahin in Deutschland, aber das war schon eine sehr wichtige Erfahrung, die auch, glaube ich, mich durchaus geprägt hat und mir auch geholfen hat, in den anderen Stationen, glaube ich, mit dem Team gemeinsam Intensivmedizin auch hier in Deutschland weiterzuentwickeln.
Wenn Sie hier Intensivmedizin betreiben, sind Sie ja automatisch immer in der Lehre und in der Forschung involviert. Können Sie so Ihre großen 3, 4 Themen innerhalb der intensivmedizinischen Forschung benennen? Was sind Themen, für die Sie sich besonders interessieren?
Ja, das kann ich ohne Zweifel. Ich habe ganz klassisch angefangen, wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen, so mit den Urthemen der Intensivmedizin. Also bei mir war es die Sepsis, also die Blutvergiftung. Für diesen Bereich habe ich sehr viel geforscht, experimentell und auch klinisch. Das mache ich auch weiterhin, aber das war so mein ursprünglicher Schwerpunkt, der zur Habilitation geführt hat, der auch letztendlich nach Jena geführt hat, weil Herr Reinhardt steht auch für die Sepsis und deswegen hat das, glaube ich, auch damals dort geklappt. Weitere Schwerpunkte sind Themen der Qualitätsverbesserung und Patientensicherheit. Und dann gerade nachdem ich hier in Aachen dann begonnen habe, waren die Themen Telemedizin und Digitalisierung / Künstliche Intelligenz jetzt Themen, die ich mit weiterentwickeln konnte und die jetzt sicherlich einen großen Schwerpunkt auch ausmachen.
Das sind sicherlich auch beides Zukunftsthemen. Ne? Da gibt es auch eine Reihe an laufenden Forschungsprojekten und öffentlich geförderten Projekten, die Sie dazu betreuen. Das ist ja vielleicht jemand, der mit der Medizin nicht ganz so enge Berührungspunkte hat, manchmal gar nicht so leicht zu erklären, wie sozusagen Digitalisierung und Intensivmedizin sofort zusammenpassen, aber es passt, wenn Sie das einmal ausführen, wahrscheinlich ganz gut zusammen. Können Sie sagen, was Sie da konkret dran interessiert, vielleicht über die reine Televisite hinaus, was können Daten und Datenmengen für Sie noch bieten?
Na, wenn man sich so überlegt, was Intensivmedizin an sich ausmacht, dann ist das, sage ich immer sehr gerne, diesen etwas simplen Satz, Intensivmedizin heißt eigentlich nichts anderes, als sich intensiv um den Patienten kümmern. Wir haben natürlich sehr viel Technologie zur Verfügung und benötigen wir auch, um Patienten wieder zurück ins Leben zu bringen. Unter anderem haben wir eben auch schon sehr früh begonnen, die Daten digital zu erfassen. Also, dass wir wegkommen von diesen Papierkurven hin zu digital basierten Dokumentationen. Und das bedeutet in der Intensivmedizin, dass wir so etwa 1000 Daten pro Patient pro Stunde haben. Also eine wirklich ganz große Datenmenge. Und wenn man dann noch so Bilddaten oder auch vielleicht irgendwann mal genetische Informationen noch hinzunehmen würde, wären das noch viel mehr Informationen. Und das ist ein Datenschatz. Natürlich müssen wir auch den Schutz immer mit ganz vorne mit bedenken, ohne Frage, weil es ja die Gesundheitsdaten eines jeden Patienten sind, aber es ist eben auch ein Schatz. Und diese Möglichkeiten der einerseits der Telemedizin, aber auch der digitalen Zusammenfassung von Daten ermöglicht es uns, bestimmte Muster zum Beispiel zu erkennen, wie wir es ja aus der Krebsforschung zum Beispiel kennen. Unsere Kollegen aus der Krebsforschung, für die ist ja ein Tumor jetzt nicht mehr, nehmen wir zum Beispiel mal ein Brustkrebs, ist nicht nur ein Brustkrebs, da gibt es verschiedene Rezeptoren, Typen und da sind die Behandlungen sehr, sehr differenziert, was so in Richtung personalisierte Medizin geht. Und so etwas ist auch meine Vision für die Intensivmedizin. Wir sind jetzt im Moment noch eigentlich sehr, dass wir Patienten nach sehr, ja, sehr allgemeinen Kriterien eigentlich einteilen, diagnostizieren und auch deswegen behandeln. Und ich bin sicher, dass man dieses viel feiner granulieren kann und dadurch noch viel bessere Intensivmedizin den Patienten anbieten kann. Und das ist auch das Ziel von meinem Team und mir und vielen anderen, dass wir in den nächsten 10 Jahren da viel näher daran kommen.
Sie sind ja jetzt im Rahmen der Pandemie, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, eine öffentliche Person ein Stück weit geworden, weil Sie auch als Präsident der DIVI gleichzeitig gewirkt haben und das Thema massiv im Fokus der Öffentlichkeit stand, weil wir alle Angst hatten, wir hätten zu wenig Beatmungskapazitäten. Ich glaube, ganz viele Menschen haben Begriffe gehört, um die sie sich vorher nicht gekümmert haben, was eine ECMO-Therapie ist, Multiorganversagen und dergleichen. Haben Sie das Gefühl, dass das berufspolitisch nützlich war oder läuft man vielleicht auch Gefahr, dass das jetzt sozusagen sich die Leute an dem Thema satt gesehen haben und man wieder Business as usual macht?
Ja und nein. Intensivmedizin war vor der Pandemie bei sehr vielen Menschen mit Tod und Technik verbunden. Auch wenn ich mich daheim mit Freunden, Nachbarn unterhalten habe, haben viele Menschen immer gedacht, wenn ich auf die Intensivstation komme, bin ich quasi schon tot. Und dabei behandeln wir in Deutschland alleine jedes Jahr 2 Millionen Intensivpatienten und bringen weit, weit über 90% unserer Patienten zurück ins Leben. Natürlich mit vielen anderen. Und ich kann mich entsinnen, dass wir auch von der Fachgesellschaft, auch hier von der Uniklinik in Aachen, viel Engagement sozusagen schon investiert haben, um das zu wandeln von Tod in Technik zu zurück ins Leben. Das war aber ganz schön schwierig und herausfordernd. Und hier hat die Pandemie sicher geholfen. Also dadurch, dass Menschen haben jetzt einfach ein Verständnis davon, wie es auf einer Intensivstation aussieht. Das sind natürlich jetzt gewisse Bilder, die dann in den Köpfen sind. Aber die Menschen haben schon eine Idee davon, was es heißt, dass es auch besonders herausfordernd ist, dass sich viele Menschen so intensiv um einen Patienten 24/7 kümmern. Ich glaube, da ist wirklich ein Bild entstanden und dass es auch wirklich darauf ankommt, dass Expertinnen und Experten das machen, von allen Berufsgruppen, um das zu schaffen, diese schwerkranken Menschen zu retten. Das ist sicherlich sehr gut, aber diese mediale Aufmerksamkeit hat natürlich auch seine Verantwortung. Man muss realisieren, dass, was man sagt, sehr viele Menschen hören und sehen und dass das auch eine Bedeutung hat. Und ich hatte immer versucht, auch eher zu beruhigen. Ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn, indem man sich so in, wenn so Panik induziert wird und große Ängste, nun hat man oft gesagt, die DIVI war alarmierend. Ja, wir haben natürlich gesagt, dass gewisse Überlastungen drohen, auch früh genug, damit die möglichst nicht stattfinden. Aber ich glaube, insgesamt haben wir das ja auch geschafft, dass es zwar in einigen Situationen Anfang des Jahres 21, auch am Ende des Jahres 21 war es schon relativ knapp und in einigen Regionen auch überlastet. Aber wir haben Strukturen aufgebaut, die hier auch eben den Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, zum Beispiel am Ende des Jahres in Bayern, Sachsen und Thüringen, sehr geholfen haben, indem wir Patienten zum Beispiel auch hier in NRW übernehmen konnten. Und medial muss man natürlich auch immer denken, wenn ich so an dieses DIVI-Gate denke, das ist natürlich auch viele Menschen sind sehr investigativ und das ist, also man muss das sehr robust und souverän und professionell durchführen, um dann dieser Aufgabe auch gerecht zu werden. Und in der DIVI, genau wie hier auch in der Universitätsklinik in Aachen, haben wir eben hochprofessionelle Unterstützung seitens von Pressestellen. Und das ist ungemein wichtig, wenn man das als Arzt einfach so alleine machen würde, dann würde das nicht so gut funktionieren.
Ich glaube, man hat jetzt auch erstmals so einen Einblick auch seitens der Öffentlichkeit genommen, wie so eine Intensivtherapie, wie lange die dauern kann. Ich glaube, es war vielen Menschen gar nicht bewusst. und wie intensiv die Ärzte auch manchmal mit den Patienten zum Beispiel auch Therapiezielbegrenzungsgespräche führen, dass manche Patienten gar nicht erst auf die Intensivstation kommen, wenn man vorher mit ihnen bespricht, was die Optionen sind und wie es weitergehen kann. Das bedeutet, dieser Beruf hat ja sicherlich nun auch gerade in Ihrem Bereich manchmal schwer zu ertragende Facetten. Wie motiviert man sich da? Wie geht man damit um, dass man manchmal jemanden lange begleitet, das aber vielleicht doch nicht funktioniert, so wie man sich das wünscht?
Ja, oftmals denkt man ja, wenn man das so viele Jahre macht, ich mache das jetzt weit über 25 Jahre, dass man so vielleicht abstumpft oder hart wird. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Vielleicht gibt es mal zwischendurch so nach den ersten Jahren so eine gewisse härtere Schale, aber die wird sehr schnell wieder weich, wenn man das länger macht, und man wird eigentlich eher verletzlicher und erkennt auch seine eigenen Schwächen auch an. Viel hilft wirklich, dass es Teamwork ist, viel hilft, dass man über Dinge spricht, auch über Patientenschicksale spricht. Viel ist auch, dass man bereit ist, sich unterstützen zu lassen, also im Sinne von professioneller Unterstützung, sei es alleine, sei es im Team. Und man denkt auch sehr viel über das Leben und den Tod nach. Und viele Intensivmediziner, zu denen ich auch gehöre, schätzen jeden einzelnen Tag sehr. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz, wenn man in diesem Bereich arbeitet.
War das immer ein populäres Fach innerhalb Ihrer Zunft? Also hatten Sie viel Aspiranten, die gerne Intensivmedizin machen möchten? Und hat sich das jetzt in der Pandemie oder nach der Pandemie verändert?
Ja, die Frage ist ja, was bewegt einen für ein Fach und dann auch vielleicht für einen bestimmten Bereich in diesem Fach? Und es gab schon immer sehr viele Interessierte, die sehr, sehr gerne Intensivmedizin gemacht haben, auch ihr Leben lang. Ich habe auch bei vielen jüngeren Menschen festgestellt, die sehr begeistert waren. Ich kann mich selber entsinnen, als ich so junger Student war und offen gestanden, ich bin auch im Zivildienst als im Rettungsdienst tätig gewesen, da war eigentlich immer eher so der Notdienst, Notarztfahren, das hatte so eine Attraktivität. Und tollerweise muss ich sagen, haben jetzt auch viele Studierende, wenn sie bei uns auch ihre letzten Wochen und Monate dann sich engagieren, im praktischen Jahr zum Beispiel oder auch in den Formulaturen, sind sehr begeistert über die Möglichkeiten, die man in der Intensivmedizin hat. Es ist sehr fordernd, aber man kann auch extrem viel geben und jeder Einzelne kann wirklich jeden Tag einen Unterschied machen. Und das begeistert viele junge Menschen, und wir gewinnen mittlerweile auch gerade wegen der Intensivmedizin viele junge Menschen, die sich bei uns bewerben. Das ist natürlich schon toll, aber natürlich auch eine Verpflichtung, dass man auch entsprechend gut ausbildet und auch Perspektiven bietet, dass eben gut und gerne in diesem Bereich für viele Jahre gearbeitet werden kann.
Wenn ich jetzt angehender Arzt, Mediziner bin, was muss ich denn mitbringen, um bei Ihnen im Team anzukommen und Erfolg zu haben und mich entwickeln zu können? Worauf achten Sie persönlich?
Ich achte darauf, dass ein Engagement da ist, ein Wunsch, dass man als Mensch wirken kann und als Ärztin, als Arzt, dass man bereit ist, auch weiterzulernen, sich weiterzubilden, sich nicht zufrieden gibt mit dem, was man hat, sondern immer so eine Neugier auch behält, sei es in der Versorgung, aber auch gerade auch in der Forschung. Und eigentlich so unser Leitsatz, bessere Versorgung durch Forschung. Also für mich gehört das wirklich zusammen. Und das ist auch das Tolle, dass wir so gestalten können, dass wir eigene Ideen auch entwickeln können und die dann auch versuchen umzusetzen und uns verbessern. Und immer dieses Versuchen, Schrittmacher zu sein und immer nicht, ja, sich nicht zurücklehnen, sondern immer sagen, was kann ich noch besser machen? Und sich dann eben auch wirklich intensiv um Menschen kümmern, sowohl um die Patienten, wie auch die Angehörigen, wie auch um das Team. Das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen. Und das, ich muss sagen, ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen. Ich meine, ich bin jetzt seit Ende 2018 in Aachen und das Team war damals ein tolles Team. Es ist sicherlich nicht schlechter geworden, es ist viel größer geworden und es ist auch ein guter Teil meiner Arbeit, sich um die Teams zu kümmern.
Jetzt gibt es in Aachen ja einige Besonderheiten. Sie hatten es schon angesprochen, das Telemedizinzentrum. Mittlerweile ist es auch das Zentrum für digitale Medizin, das Innovationszentrum Digitale Medizin, IZDM. Aber ich glaube, auch der Zuschnitt der Klinik, Sie hatten es ja kurz angesprochen, ist nicht so typisch. Man findet diesen Lehrstuhl und so eine Klinik in der Form jetzt nicht an jeder Uniklinik. Ist das richtig?
Das ist richtig. Gerade an Unikliniken, man muss sagen, an nicht-universitären Häusern, also zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, in Bremen-Mitte, da gibt es so einen selben Zuschnitt, war es auch einer meiner Oberärzte vor einigen Jahren auch Chef geworden, also oder auch bei privaten Trägern ist das auch gar nicht so selten, aber der klassische Zuschnitt einer Universitätsmedizin ist eigentlich, dass die Intensivmedizin immer noch an die verschiedenen Einzelkliniken dort integriert ist, also sei es Chirurgie, Anästhesie, Innere Medizin, also jede einzelne Klinik hat so einen kleineren Bereich. Das ist aber, muss man sagen, aus verschiedenen Gründen zu überdenken, insbesondere eben auf der einen Seite für die Sicherung der Qualität. Es sind ja auch hohe Aufforderungen vom Gesetzgeber und auch von den Kostenträgern, man muss auch sagen, richtigerweise, dass eben eine hohe Qualität gesichert ist, 24 Stunden 7. Das sind schon große Herausforderungen. Und Intensivmedizin ist interdisziplinär, genauso auch wie wenn wir es telemedizinisch machen. Das ist immer interdisziplinär und ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Jahren nicht nur in Aachen, sondern auch an anderen Orten dahin kommen, dass es dann eben größere Zentrumstrukturen werden, weil wir anders die Herausforderungen und auch die einerseits die Herausforderungen an die Patientenversorgung, aber auch die berechtigten Anforderungen an die Weiterentwicklung sonst gar nicht umsetzen können.
Definitiv ein Thema. Nochmal einen Blick auf das IZDM geworfen. Ich glaube, das gibt es jetzt auch schon in der Form seit einigen Jahren durch kleinere Umbenennungen. Aber was ist da das Projekt? Was glauben Sie, kommt da noch dazu? Wird es nur beim Thema Intensivmedizin bleiben oder ist es auch dahingehend interdisziplinär, dass da auch andere Nachbardisziplinen mitarbeiten und man gewissermaßen das auch weitet?
Absolut. Nun hatten wir aus der Intensivmedizin kommen sehr viele Projekte initiiert, zum Teil auch durchgeführt. Diese Zentren sind ist immer Open House Struktur. Also das heißt, wenn jemand eine gute Idee hat, kann das Innovationszentrum auch unterstützen. Zum Beispiel jetzt haben wir ein großes Projekt über die Notaufnahme jetzt auch. Da haben wir unsere Erfahrungen und auch Ressourcen zur Verfügung gestellt, um Anträge zu stellen, um das Projekt auch zu initiieren, jetzt durchzuführen. Also das ist gar nicht nur Intensivmedizin. Im Gegenteil, ich glaube, es wird immer mehr viel umfangreicher. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen neuen Projektantrag. Da geht es darum, da hoffen wir, dass wir dann die Förderung bekommen. Das haben wir noch nicht geschafft, aber eine Modellregion zu errichten, wo man wirklich so die Digitalisierung von der ambulanten Versorgung zu den stationären Versorgungen wirklich so durchdekliniert, dass man wirklich mal einen Raum hat, wo es so ist, wie man sich das eigentlich mal vorstellt, wie wir es im privaten Bereich eigentlich schon ganz oft machen, durch die Smart Devices und so weiter. Oder auch, wir haben jetzt ein großes Projekt im Rahmen der Medizininformatik, Initiative, wo wir wirklich die Patienten von der Klinik in die häusliche Versorgung, ambulante Versorgung, auch mit Apps weiterversorgen, dass wir auch in diesem ganzen Bereich der poststationären Entwicklung eigentlich mit erfassen, auch dort Daten generieren. Das haben wir alles noch gar nicht. Und auch hier einfach viel lernen und hoffen, dass wir die Patienten noch besser versorgen können und auf der einen Seite wieder so richtig zu guter Lebensqualität zu bringen und auf der anderen Seite aber auch diesen Punkt Prävention viel stärker ins Auge zu fassen. Ich glaube, hier haben wir noch ganz viel, nicht nur in der Intensivmedizin, aber auch ansonsten ist es ja besonders gut, wenn Krankheiten erst gar nicht entstehen, sondern wir vorher einwirken können. Also da gibt es noch eine Menge zu tun und Digitalisierung hilft einfach, weil wir Zusammenhänge oftmals erkennen, auch mit Hilfe der Computer, die wir ansonsten einfach übersehen würden.
Jetzt ist Intensivmedizin wirklich eine teure Disziplin und wenn man mal in die Peripherie guckt, ist es glaube ich so, dass viele Häuser sie wahrscheinlich gerne betreiben würden, gerade kleinere Häuser, aber manchmal gar nicht mehr die Strukturen und die Möglichkeiten dazu haben. Wie sieht die Zukunft Ihrerseits aus? Glauben Sie, dass sich das künftig um ein großes Zentrum herum schart und die dann irgendwie angebunden sind digital? Wo wird es noch diese maximal Intensivtherapien in der Zukunft eigentlich noch geben können?
Also ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir digital unterstützte Gesundheitsnetzwerke haben werden. Zum Teil haben wir die ja auch schon, aber immer mehr. Und dass es so eine Art gestufte Versorgung geben wird. Aber das heißt auf der anderen Seite nicht, um mal hier lokal zu bleiben, dass zum Beispiel, wenn man in der Eifel wohnt, in der Eifel gar keine Versorgung mehr ist und auch gar keine Intensivmedizin mehr, sondern gewisse Ressourcen, die wir telemedizinisch unterstützen. Wir konnten jetzt ja auch gerade mit den Covid-19-Patienten zeigen, dass wir hier tatsächlich auch sogar ein besseres Überleben geschafft haben durch diese telemedizinische Unterstützung. Ist also sehr wirkungsvoll, ist nicht nur Technik, sondern da haben die Menschen auch was an, auch die ortsnahe Versorgung. So, und wenn die ortsnahe Versorgung nicht mehr ausreicht, dann können wir sehr schnell, wie auch bei den Covid-Patienten, den Transfer ins Zentrum organisieren, wenn zum Beispiel so eine ECMO-Therapie notwendig ist. Wenn der Patient dann wieder diese Krise überstanden hat, dann wieder entsprechend zurückverlegt wird. Also dieses Gemeinsame und dass nicht jeder alles macht, aber eben gemeinsam kompetenter für den Patienten, das, glaube ich, ist die Zukunft der medizinischen Versorgung in unserem Land.
Ist damit auch schon ein bisschen das apostrophiert, was so gemeinhin unter virtuellem Krankenhaus bekannt ist? Also geht es auch in diese Richtung, dass man tatsächlich eine Oberfläche hat, ich sage mal ganz erlaubt, wie eine fachliche oder eine Expertise in einer Verteilerdose, die dann in die Peripherie hereinwirkt, aber tatsächlich nicht mehr bettenführend tätig ist?
Durchaus. Und man muss sagen, das war damals die Idee, das hat unser Gesundheitsminister Laumann ja auch öffentlich gesagt, von daher darf man ihn da, glaube ich, auch zitieren. Das ist tatsächlich bei einem Besuch, wo er mit unserem ersten Direktor und mir zusammensaß, im Bereich des Campus der RWTH Aachen, da ist diese Idee des virtuellen Krankenhauses wirklich entstanden, also in unserem Innovationszentrum. Und ich glaube tatsächlich, man kann das auch anders organisieren, aber das ist eine Möglichkeit, wie diese Struktur organisiert werden kann. Und das haben wir auch in diesen großen Projekten gelernt. Dieser Wandel und diese Etablierung von neuen Strukturen, das passiert nicht von alleine. Da muss man sich wirklich drum kümmern, das muss man organisieren. Das kostet wirklich Zeit und Energie. Und das ist auch nicht irgendwann fertig, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Der ist aber auch es wert, weil wir gesehen haben, dass wir bessere Qualität, mehr Überleben dadurch generieren können. Und vor allen Dingen auch eben diese abgestufte Versorgung, dass Patienten nicht immer irgendwo hinfahren müssen, sondern auch in der Nähe der Familie lange bleiben können und nur wenn es wirklich nicht mehr anders geht, dann in ein Zentrum verlegt werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, seit 2008 sind Sie hier, Sie sind noch eine Zeit lang bei uns, ne? Also Sie haben noch ein gutes Stück Weg vor sich, haben jetzt vielleicht auch durch die Pandemie einen gewissen Rückenwind mit einer bundespolitischen Vernetzung dahinter, mit einem veritablen Kontakt zu den Behörden und zu den Ministerien. Was sind so Projekte für die nächsten Jahre, wo Sie gesagt haben, also da wollen wir noch ein paar Flöcke einschlagen, das machen wir noch ein bisschen sattelfester, weil da werden wir alle in Zukunft von profitieren. Können Sie da so einen kleinen Ausblick geben?
Oh, es gibt viele Pläne noch. Also, ganz wichtig sind zum Beispiel, wir haben jetzt sogenannte künstliche Intelligenz-Algorithmen entwickelt und haben die so an vorhandenen Datenbanken getestet. Das sieht sehr gut aus. Also zum Beispiel bei der Blutvergiftung können wir mehr als 12 Stunden die vorhersagen, und zwar so mit Standardparametern. Klappt das aber auch wirklich in der Realität? Also das wollen wir jetzt gerade in einem neuen Projekt, was wir gerade beantragen, testen, und zwar zusammen mit 8 wirklich veritablen anderen Universitätskliniken in Deutschland und hier einfach die Versorgung verbessern. Wir wollen auch in Deutschland Standardisierung machen. Wir wollen die Intensivregister zum Beispiel so weit entwickeln, dass wir das als Qualitätssicherungsmaßnahme machen. Wir wollen auch Richtung Europa schauen, nicht nur in Deutschland, sondern uns auch mit Europa vernetzen. Wir wollen sehr gerne ein Intensivreferenznetzwerk in Europa mit aufbauen, zum Beispiel auch bei dem Punkt seltene Erkrankungen. Sie sind zwar selten, aber oftmals sind auch Patienten mit seltenen Erkrankungen bei uns auf den Intensivstationen, und wir wollen telemedizinisch die Experten europaweit dann zur Intensivmedizin bringen, weil nämlich dort ganz oft keine Experten der seltenen Erkrankungen sind. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, auch unheimlich viele Pläne. Und ich muss sagen, dass ich sowohl auf Bundeslandebene wie auch auf nationaler Ebene und europäischer Ebene sehr viel Bereitschaft spüre, die Chance, die uns jetzt Digitalisierung bietet, versuchen, für die Menschen zu nutzen. Ich glaube, das ist nochmal auch sehr wichtig als letzten Punkt, diese Involvierung der Patienten, die Erschaffung von Akzeptanz dieser neuen Methodiken und der auch vielleicht berechtigte Angst davor, das wirklich auch offen zu diskutieren, diesen Diskurs zu führen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man es auch schafft, diese neuen Methoden sowohl in der Klinik zu etablieren, dass die Mitarbeiter das tragen, wie auch dann gesellschaftlich durch die Bürgerinnen und Bürger. Spannende Aufgaben, ich freue mich drauf.
Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Oftmals bietet einem die Digitalisierung durchaus Tools und Techniken, die man anwenden könnte, aber viele schrecken davor zurück, weil es unbekannt ist und weil es, man muss die Komfortzone verlassen, den bisherigen Prozess, so wie man ihn immer kannte, durch was Neues ersetzen. Glauben Sie, dass das jetzt auch durch die Pandemie und die damit einhergehenden Digitalisierungsschritte, die wir auch vollzogen haben, vielleicht ein bisschen leichter begehbar ist als zuvor? Also wir machen jetzt alle Videokonferenzen und das ist für uns irgendwie mittlerweile total normal geworden, ne?
Auf jeden Fall. Also das stelle ich auch selber fest. Vor der Pandemie waren Videokonferenzen zwar auch schon ein Instrument, aber nicht das beliebteste. Und vor allen Dingen war es immer möglich, wenn man, sagen wir mal, einfache Themen mit Menschen, die man kannte, besprochen hat. Mittlerweile sind wir so erzogen, dass wir selbst mit Menschen, die wir nicht so gut kennen, recht produktive Konferenzen abhalten können und sogar auch schon konfliktäre Themen besprechen. Wobei ich sagen muss, in Präsenz, bestimmte Dinge kann man in Präsenz einfach besser besprechen und auch zum Ziel kommen. Und ich glaube auch, dass in Zukunft es einen gesunden Mix geben wird. Wenn wir vorher waren wir zum Teil für ein Meeting, für eine Stunde, einen ganzen Tag unterwegs. Und ich glaube, das ist sowohl nachhaltig als auch von der Produktivität der Persönlichen ist das gut, wenn man da so einen gesunden Mix in der Zukunft sieht. Aber ja, ich sehe eine höhere Akzeptanz, auch die Erfahrung einfach, dass es möglich ist und dass es auch gut ist, aber auch eben gewisse Grenzen hat. Und die Bereitschaft auch, so mit sich durch Apps zum Beispiel unterstützen zu lassen und durch neue Tools. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, so eine Bürger-App im Rahmen eines EU-Projekts zu entwickeln, wo wir dann die Gesundheitsdaten, also man selber als Bürger bestimmt, welche Daten sind in meiner App, wer darf sie sehen. Aber ich könnte damit zum Beispiel auch nach Madeira in Urlaub fahren und dann würde es über die zentralen EU-Strukturen automatische Übersetzung geben, dass, wenn man dann krank wird, der portugiesische Kollege dann auf Portugiesisch sozusagen dann die Daten hat. Also da gibt es noch so viele tolle Möglichkeiten, die uns bevorstehen. Und ich glaube, die Idee, dass das sehr viel Positives auch haben kann, ist durch die Pandemie wesentlich verbreiteter geworden.
Ist auch ein ganz realer Bedarf da. Ne? Ich kann heute zu unterschiedlichen Fachärzten gehen, mir unterschiedliche Medikamente verschreiben lassen, keiner weiß voneinander.
Zum Beispiel.
Also ist auch wahrscheinlich nicht gut. Zum Ende des Gesprächs hin, eine Frage noch. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die Zeit, in der Sie Ihr Medizinstudium begonnen hatten, was würden Sie sich selber zurufen, wenn Sie sich nochmal sprechen könnten? Würden Sie sich beruhigen oder würden Sie sagen, genieß es? Oder würden Sie sagen, mach das anders? Also welche Botschaft hätten Sie an sich?
Ich würde auf jeden Fall mir zurufen, studier Medizin, trau es dir zu, mach möglichst oft das Richtige. Das früh zu verstehen, worauf es ankommt, für sich, für die Patienten, die einem anvertraut sind, für die Kolleginnen und Kollegen und auch für sich selber. Und das ist ein Anspruch, den man nie genügen kann, aber der einfach einen immer dann weitertreibt zum Gestalten und auch wirklich die Chance, die einem ein Leben bietet, möglichst gut zu nutzen für alle anderen, aber am Ende auch für sich selber.
Super. Vielen Dank, Herr Professor Marx.
Sehr gerne.